Ich vor die Predigtthemen, die lege ich meistens ja 2,5 Wochen vor dem entsprechenden Datum fest, weil es ja auf den Flyer kommt, was nächstes Mal ist. Und als ich vor so 2,5 Wochen das heutige Predigtthema auswählte, hatte ich vor, über etwas anderes zu sprechen und habe mehrere Stunden daran gearbeitet, aber irgendwie unterbrach mich der Heilige Geist immer wieder und gesagt: Hey, nein, sprich über. Und dann kam etwas anderes. Und schon vor 2 Jahren wusste ich, dass diese Predigt irgendwann kommen würde. Und jetzt ist es offenbar soweit. Ich spüre, dass die heute dran ist. Es ist eine ernsthafte Sache. Und ich bitte Gott, dass er uns die Augen und Ohren und das Herz öffnet, damit wir die Ernsthaftigkeit erkennen, um was es geht hier. Das Gute daran ist, dass auch dies zum Thema die ausgestreckte Hand passt. Eine Hand ist ausgestreckt zu allen Menschen hin. Es ist die Hand, die alles geschaffen hat, dich und mich und die ganze Welt. Es ist die Hand, die mit Wundmalen versehen ist. Es ist die Hand Jesu. Es ist die Hand, die eines Tages das Gericht über allen Menschen vollziehen wird, die ihn ablehnen. Und es ist die Hand, die heute noch liebevoll zu Menschen ausgestreckt ist, um sie zu retten, zu befreien, zu heilen, zu trösten, ihnen wohlzutun, ihre Anliegen aufzunehmen, sie in den Arm zu schließen, sie zu lieben, ihnen Gutes zu tun. Diese Hand ist ausgestreckt. Alles, was wir tun müssen, ist das Geschenk annehmen. Genau. Jesus erzählt eine Geschichte und es ist nicht ein Gleichnis, denn es fängt nicht an mit den Worten, das Reich Gottes ist wie und dann irgendeine Geschichte, sondern es beginnt mit den Worten, es war ein Mann und dann erzählt er eine Geschichte. Deshalb ist es hier ein anderes Genre, das ist so die Schriftart, wo man daraus lesen kann, wie man das interpretieren muss. Jesus lehrt hier etwas in diesem Text, den ich gleich lesen werde, das im Rest der Bibel durchaus überall wieder bestätigt wird. Und dieser Text, den wir heute anschauen, ist wohl der klarste der ganzen Bibel, wenn es darum geht, was nach dem Tod passiert. Tod bedeutet nicht, dass du einfach irgendwann aufhörst zu atmen und dann verbrennt man dich oder legt dich in eine Grube und schüttet Erde darüber. Nein, der körperliche Tod ist ein Übergang in eine andere Welt. Denn die Seele des Menschen ist unsterblich. So hat Gott sie geschaffen. Sie lebt ewig, unzerstörbar. Okay, wir lesen mal den Text und ich denke, es passt auch gut für uns als Vorbereitung für dieses Heil und Heilung, das kommen wird, damit wir sehen, was das für Menschen sind oder wie der Zustand des Menschen überhaupt ist, ohne Gott, aber auch mit Gott. Ich lese aus Lukas Evangelium, aus dem 16. Kapitel, den Versen 19 bis 31. Lukas 16, 19 bis 31. Da sagt Jesus: Da war ein reicher Mann. Er trug teure Kleidung und jeden Tag lebte er in Luxus. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht. Er erhielt dort den Ehrenplatz an seiner Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in der Hölle wieder zu sich kam und Folterqualen litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Schick mir doch Lazarus, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde hier in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Doch Abraham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Graben, dass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann. Denn selbst wenn er es wollte, und auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen. Vater Abraham, bat der Reiche, dann schick ihn doch wenigstens in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder, er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham sagte, sie haben die Weisung von Mose und den Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte er ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie ihre Einstellung ändern. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten gehört haben, werden sie sich auch nicht überzeugen, wenn einer von den Toten aufersteht. Soweit die Geschichte, ich habe sie aus der neuen evangelistischen Übersetzung gelesen. Eine etwas freiere Übersetzung, aber man versteht sie da vielleicht etwas besser. In dieser Geschichte kommen viele Personen vor. Da ist mal Gott, da ist Abraham und dann die zwei Hauptpersonen, Lazarus, und also der arme Mann und der reiche Mann. Dann die 5 Brüder dieses Mannes, deren Vater, und schließlich noch ein Engel oder die Engel. Und auch Jesus kommt vor, irgendwo versteckt. Sehen wir uns mal die beiden Hauptpersonen an. Da ist der reiche Mann. Er ist reich, er ist gut angezogen, gut genährt, lebt im Luxus, hat alles, kann sich alles leisten, alles gönnen. Das Leben ist herrlich, es ist wunderbar. Er segelt so durch das Leben. Und dann ist er auf der anderen Seite der Lazarus. Er ist arm, hat nichts, leidet, obdachlos, bettelt um Almosen, hat Hunger, ist krank, hat Geschwüre. Die Hunde lecken an seinen Geschwüren. Armut, Krankheit prägen ihn seit jeher und so stirbt er auch. Beide sterben. Der reiche Mann wird begraben in einem wahrscheinlich teuren Grab, beigesetzt, wie es sich gehört, geht dann aber an den Ort der Qual. Und Lazarus, der wird nicht begraben, heißt es jedenfalls nicht, sondern er geht ins Paradies. Er geht in den Schoß Abrahams oder wie es andere Schriftübersetzungen sagen, an die Seite Abrahams. Zuerst ist es wichtig zu sehen, was der Text nicht sagt, dass wir das mal abgrenzen. Der Text sagt nicht, das könnte man sonst so verstehen, dass man in die Hölle kommt, wenn man reich ist. Das sagt der Text nicht, möchte ich betonen. Das ist nicht das Kriterium. Der reiche Mann, der hat keinen Namen, wird hier nicht erwähnt. In der Welt mag er einen großen Namen gehabt haben, mag sehr einflussreich und angesehen gewesen sein. Aber Jesus kennt ihn nicht. Er gehört zu denen, über die Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Aber zu denen, die an ihn glauben, wie beim Lazarus, da sagt er, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er kennt den Lazarus, er kennt ihn mit Namen, er nennt ihn beim Namen. Lazarus ist übrigens griechisch und auf Hebräisch heißt er Eliasar und das bedeutet, Gott ist mein Helfer oder mein Gott ist mein Helfer. Und es ist nicht der gleiche Lazarus wie der Bruder von Martha und Maria, den Jesus vom Tod auferweckt hat. Dass es auch noch klar ist. Aber hier sehen wir diese beiden Menschen. Der eine hat keinen Namen vor Gott. Der andere wird persönlich beim Namen gerufen. Und Jesus sagt, du bist mein. Und das kann er auch zu dir heute sagen. Und zu mir. Wir dürfen wissen, wir gehören zu Jesus, wenn wir Ja zu ihm gesagt haben. Halleluja. Ja. Und das zeigt uns schon mal das Wichtigste der ganzen Geschichte. Lazarus war mit Gott im Reinen, der andere nicht. Denn der andere, der reiche Mann, sagt zu Abraham, er soll doch seine 5 Brüder warnen. damit sie Buße tun und nicht dort landen, wo er ist. Das heißt, er selber ist dort gelandet, wo er jetzt eben ist. Und das ist er, weil er nicht an Jesus geglaubt hat. Er hat nicht Buße getan, denn sonst wäre er nicht dort. Er war nicht im Reinen mit Gott. Ob jemand also in den Himmel kommt oder nicht, hat nichts mit Reich oder Armsein zu tun, sondern mit dem Herzen. Mit dem Herzen ist man reich oder arm. Mit dem Herzen glaubt man, sagt Römer 10, Vers 10. Wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dann bist du gerettet. Und das ist auch heute so. Rettung geschieht allein durch den Glauben. Den Glauben an Jesus, nicht irgendeinen Glauben. Den Glauben an Gottes Sohn, der für uns am Kreuz gestorben ist. Nicht Glaube und Taufe. Oder plus Taufe. Nicht Glaube plus gute Taten. Nicht Glaube plus sündloses Leben. Nicht Glaube plus viel Geld spenden. Nicht Glaube plus Perfektion. Was auch immer man dazufügen will, sondern Glaube. Punkt. Amen. Glaube. Punkt. Ich zitiere nochmal Römer 10, Vers 9 und 10. Der Glaube an Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Mund bekennst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann bist du gerettet. Halleluja! Dann sind wir gerettet. Ganz einfach. Warum machen die Leute es so kompliziert mit so viel Religion? Das Evangelium ist so einfach. Lazarus wird von Engeln in Abrahams Schoß getragen. Das ist auch so ein schöner Moment. Wer an Jesus glaubt, ist auch im Tod niemals allein. Von dem Augenblick an, wenn dein Herz aufhört zu schlagen, sind Engel um dich herum und tragen dich zu Jesus. Wunderschön, dieses Bild. Und ich glaube, dass es auch Realität ist. Für diejenigen, die Jesus beim Namen gerufen hat, die ihm geantwortet haben. Nun, in diesem Text, in dieser Geschichte sehen wir, dass die Seelen auf beiden Seiten einander sehen und wahrscheinlich auch kommunizieren konnten. Aber dass es unmöglich war, von der einen Seite auf die andere zu gelangen. Denn dazwischen lag ein tiefer Graben. Wir schauen uns das mal kurz grafisch etwas an, damit das irgendwie Sinn macht. Wir haben hier den Sheol oder Hades. Und das ist, das war der Ort, an dem alle Menschen hinkamen, die starben, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Ja, okay. Aber dieser eine Ort war unterteilt in zwei Teile. Dieser eine Ort, der Hades oder eben auf Hebräisch Sheol, das war das Totenreich. Unterteilt in zwei Teile. Wir sehen hier den blauen Bereich, das ist so das Gesamte. Aber ein Teil speziell darin war Abrahams Schoß, wie es einige Bibeln übersetzen, oder eben Abrahams Seite. Aber es war auch das Paradies. Und Gott ist nicht in diesem Reich der Toten, sondern im Himmel. Denn unser Vers hier vorne sagt, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und wo ist der Vater? Er ist im Himmel, wie es auch in unserem Unser-Vater-Gebet heißt. Okay. Und was sagt Jesus zu dem Gekreuzigten, der neben ihm hing? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist der gleiche Ort. Die Bibel nennt ihn Abrahams Schoß, aber auch Paradies. Im Alten Testament kam jeder, der starb, in den Hades, in diesen ganzen Bereich. Die Menschen, die mit Gott im Reinen waren, die kamen ins Paradies, hier auf den gelben Punkt, das ein Teil des Hades war. Da waren die ganzen Heiligen wie Moses und Elia und David und Hiob und Ja, man könnte so sehr viele aufzählen und ich freue mich, diese Menschen dann in Zukunft im Himmel zu sehen. Da war auch der Mann, der neben Christus gekreuzigt wurde und an ihn glaubte. Und da war auch Lazarus. Und da kam auch Christus hin, als er gekreuzigt wurde. Da war auch Jesus nach seinem Tod. Ja, danke, Schatz. Und du fragst dich vielleicht, weshalb ich in der Vergangenheit spreche. Da waren diese ganzen Heiligen, da waren diese Alttestamentgläubigen. Danke vielmals. Der Grund, weshalb ich von Hades in der Vergangenheit spreche, ist, weil durch Jesu Tod alles verändert worden ist. Seit Jesus dort war, gibt es diesen Bereich nicht mehr. Hier sehen wir die Abtrennung, den Graben, von dem wir auch gelesen haben. Aber Jesus hat diesen Bereich Abrahams Schoß, das Paradies, geleert, als er gestorben ist. Er ist dorthin gegangen, sein Tod hat alles verändert, es gibt den Hades nicht mehr, er hat die Menschen, die dort drin waren, die Seelen, mitgenommen. Und das sehen wir in dieser Folie. Halleluja, genau, jetzt sind sie nämlich nicht mehr dort, sondern im Himmel. Halleluja. Jawohl. Yeah. Ja, es gibt den Hades nicht, also Abrahams Schoß nicht mehr. Es gibt ihn vielleicht noch, aber er ist leer, zu nichts mehr nütze. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, aber er wird nicht mehr gebraucht. Denn Jesus stieg ins Reich der Toten hinab. Das sagen wir so auch in unserem Glaubensbekenntnis, im Apostolischen. Und 1. Petrus 3, 9, das steht jetzt nicht hier, sagt, dass Jesus im Geist zu den Geistern im Gefängnis gegangen ist und gepredigt hat. Wo ist er also hin? Er ist hier in den Abrahams Schoß gegangen, wie auch der Schächer auf der Seite des von Jesus gekreuzigte. Er ging in den Hades, aber nicht auf die Seite der Gottlosen, sondern eben in den Schoß Abrahams, ins Paradies. Und dort hat er zu denen auf der anderen Seite gepredigt. Und das Wort, das hier für Predigt gebraucht wird, wird übersetzt mit proklamieren, heralden, verkünden, ausrufen. Er hat ausgerufen, proklamiert, er, der Sohn Gottes, der ist der Herr der Herren, er ist König über Tod und Leben und er hat den Tod endgültig besiegt und dadurch den Zugang zum Himmel geöffnet. Und der Hebräerbrief sagt uns, dass durch seinen Tod der Himmel jetzt offen ist, der Zugang zu Gott ist bereitet, ist offen. Wir können, wenn wir heute sterben, direkt zu Jesus in den Himmel kommen. Denn hier gibt es diesen Ort nicht mehr. In den Himmel bringt er nun auch die Gläubigen. Er brachte die Seelen vom Schoß Abrahams in den Himmel. Und das Wort, das wir hier haben, Epheser 4, 8, geht eigentlich zurück auf Psalm 68, 19. Das beschreibt einen Siegeszug. Das Bild der römischen Armee, oder der Heerführer, sieghaft schreitet voran und führt die Gefangenen mit sich, um zu zeigen, was er erobert hat. Und hier geht Jesus diesen im Hades in Abrahams Schoß Gefangenen voraus in den Himmel, führt sie mit sich im Triumphzug. Und sagt, jetzt ziehen wir ein in den Himmel, er bringt sie heim in die Herrlichkeit Gottes, in die Gegenwart des allmächtigen Gottes, in das Licht, das ewig scheinen wird, wo kein Schmerz, kein Leid, kein Versagen, nichts dergleichen mehr ist, sondern Herrlichkeit in Ewigkeit. Halleluja! Halleluja. Das ist unser Gott, das ist das Ziel, das uns erwartet. Großartig! Das Paradies ist nun leer. Es wird nicht mehr gebraucht. Denn unsere Seelen gehen zusammen mit unserem Geist direkt in den Himmel, wo Jesus jetzt ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und Jesus sagt in Johannes 14, dass er eine Stätte für uns vorbereiten wird. und er hingeht, diese Städte vorzubereiten. Und dann wird er wiederkommen und uns zu sich nehmen, damit auch wir sind, wo er jetzt ist. Und diese Städte, die er für uns vorbereitet, ist im Himmel, im Haus seines Vaters. Und wenn wir dahin gehen, wo er ist, dann gehen wir ins Haus seines Vaters. Und der Vater ist im Himmel. Also ist es klar, wir gehen in den Himmel. Halleluja. Auch wenn wir sterben, die menschliche Seele lebt für immer. Sie ist ewig. Sie ist mit dem Geist verbunden. Und für die bereits Gestorbenen, die sind jetzt bei Jesus. Und dort warten wir bis zu diesem großen Tag, wenn der König der Könige die Menschen, also wenn wir noch da sind, uns entrückt und uns in einem Augenblick zu sich holt. Und dieser Moment, wie Sheila gesagt hat, wird spätestens, so wie wir glauben, sein, wenn der Krieg von Hesekiel prophezeit losgehen wird. Aber dieser Tag kann auch heute sein. Irgendwo in dieser Zwischenspanne. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert. Aber deshalb sagt uns die Bibel, seid bereit. Mach dein Herz rein vor Jesus. Und dort warten wir, bis unser König, wenn wir dann schon da sind, dann werden die Entrückten kommen. Oder wenn wir entrückt werden, mit den anderen versammelt werden, dann werden wir einen neuen Leib bekommen, einen Auferstehungsleib, der die Herrlichkeit Gottes ertragen kann, denn dieser Leib könnte das nicht. Und es wird wunderbar sein. Wer von euch braucht einen neuen Body? Halleluja! Es wird geschehen, Freunde, es wird geschehen und dieser Body wird perfekt sein. Jawohl. Das wäre eine andere Predigt. Aber gehen wir mal zurück zu Lazarus in unserer Geschichte, der zuerst ins Paradies kam, nun aber im Himmel ist. Und wir haben den reichen Mann, der jetzt noch in diesem Hades ist und Qualen leidet. Er bittet den Abraham, schicke doch Lazarus zu meinen 5 Brüdern und warne sie, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen. Und Abraham sagt, sie haben doch das Wort, sie haben doch die Bibel, die sollen sie lesen, dann werden sie umkehren. Der Mann sagt, nein, sie brauchen etwas Stärkeres, sie brauchen ein Wunder, dann werden sie glauben. Sie brauchen jemanden, der von den Toten auferweckt wird, aufersteht, der wieder zum Leben zurückkommt. Dann werden sie glauben. Und Abraham sagt, wenn sie der Heiligen Schrift nicht glauben, werden sie auch einem Auferstandenen nicht glauben. Nun, hier kommt Jesus vor. Wir wissen natürlich, dass Jesus später genau diese Rolle des Auferstandenen eingenommen hat. Er war im Hades. In diesem Bereich, der Paradies oder Schoß Abrahams genannt wird. Er war tot. Sein Körper war tot. Sein Geist und seine Seele waren dort, aber sein Körper blieb auf der Erde, wurde begraben. Und dann ist er von den Toten auferstanden, hat einen Auferstehungskörper schon gehabt und hat sich über 500 Leuten gezeigt. Und? Haben sie an ihn geglaubt? Glauben Sie heute? Glaubst du heute? Diese Frage entscheidet, ist die wichtigste Frage, die sich Menschen stellen können. Diese Frage entscheidet darüber, wo du und ich die Ewigkeit verbringen werden. Und wie meine Frau immer wieder sagt, die Ewigkeit, die kann sich dann noch hinziehen. Da wollen wir am richtigen Ort sein. Zuerst müssen wir diese Frage für uns selber klären. Und wenn das geschehen ist, dann sind wir in einer besseren Position als Lazarus, der nicht mehr hingehen und irgendwelche Leute warnen konnte. Wir können es noch. Wir haben diese Möglichkeit, noch Menschen zu warnen, weil wir noch hier sind. Und hier kommt diese ausgestreckte Hand ins Spiel. Jesu Hände und Füße, das sind wir. Wir sind sein Leib, sagt die Bibel. Und zum Leib gehören auch Hände und Füße. Wir tun die Werke, sagt die Bibel im Epheserbrief, die er für uns vorbereitet hat. Wir sind Botschafter der Versöhnung, sagt uns die Bibel. Wir verkündigen die frohe Botschaft der Rettung und wie man nicht in den Hades kommt, sondern in den Himmel. Wir sind Gottes Sprachrohr, wir sind Gottes Botschafter, wir sind die Verkündiger, wir sind sein, der Brief, der an die Menschen geschrieben ist, den die Leute lesen. Die Qualenseite von Hades ist immer noch bewohnt und wird weiter bevölkert. Und es ist der Ort, wo die Flammen nie ausgehen. Getrennt von Gott, auf ewig verloren. Stell dir vor, Menschen um dich herum werden an diesen Ort kommen, weil sie sich nicht auf Jesu Seite stellen. Deine Nachbarn vielleicht, deine Angehörigen vielleicht, Leute aus deiner Familie. Ich habe vier Menschen im Auge, denen ich ganz klar das Evangelium sagen will und sie einladen will zu Heil und Heilung. Und ich will sagen können, ich habe es ihnen erklärt. Wenn sie es nicht glauben, kann ich nicht für schuldig gehalten werden, dass ich es ihnen nicht gesagt habe. Sie müssen es wissen. Ich will nicht, dass sie mich eines Tages verfluchen könnten, nicht, dass das irgendeine Auswirkung hat auf mich, aber dass sie sagen können, mein Nachbar oder der hat immer gewusst, dass ich und so weiter, aber er hat mir nichts gesagt. Das will ich nicht. Menschen ohne Jesus kommen dorthin, in den Ort der Qualen. Du sagst, das ist unfair. Seine Gerechtigkeit erfordert das. Aber auch Jesus will das nicht. Sein Herz ist, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deshalb hat Gott uns aus lauter Gnade auch die Möglichkeit gegeben, dieser Gerechtigkeit zu entkommen. Das nennt sich Gnade. Schau, es ist so, es gibt keinen Grund für die Menschen, in die Hölle gehen zu müssen. Es gibt schlicht keinen Grund. Die Tür ist offen. Jesus hat allen Menschen den Weg geöffnet. Die Tür ist immer noch offen. Jeder kann reingehen. Jeder ist eingeladen. Noch ist Jesu Hand ausgestreckt. Und ich denke, gerade durch Heil und Heilung wird diese Hand noch deutlicher, wie sie ausgestreckt ist zu den Menschen hin. Und es ist unsere Aufgabe, auch unsere Hände zu den Menschen hin auszustrecken, die ohne Jesus leben und die sonst an den Ort der Qualen kommen werden. Lasst uns Menschen warnen. Lasst uns Menschen von Jesus erzählen. Lasst uns ihnen sagen, wie er uns liebt und wie wir seine Liebe so empfangen haben, wie sich unser Leben neu angefühlt hat, neu geworden ist. Lasst uns Menschen erzählen, wie wir dankbar sind für diese Hoffnung, die wir haben. Lasst uns Menschen erklären, was Gnade ist. Lass uns ihnen den Weg erklären, wie sie dem Hades entkommen. Lass uns den Menschen unsere großartige, wunderbare, herrliche, ewige Hoffnung weitergeben. Als Christen haben wir grundsätzlich zwei Aufgaben. Die erste ist, Jesus über alles zu lieben. Durch Worte, durch Taten, mit unserem Herzen, mit unseren Gedanken, mit unseren Sinnen, mit allem, was wir sind. Liebe Jesus über alles. Und die zweite Aufgabe ist, erzähle anderen davon. Mach zu Jüngern, sagt die Bibel. Das war Jesu Auftrag an seine Jünger. Deshalb machen wir Heil und Heilung. Deshalb machen wir anschließend einen Glaubensgrundkurs. Deshalb laden wir Menschen ein. Deshalb beten wir für die Verlorenen. Deshalb sind wir hier. Deshalb gibt es Oikos. Darum geht es im Christsein. Menschen sollen von Jesus gerettet, geheilt und befreit werden. Sie sollen ewiges Leben bekommen. Und wir beten immer mehr, immer wieder, dass Gott unsere, Region, Schötz und Umgebung heimsucht. Und wir sehen das weltweit. Wir sehen es im Iran, haben wir gehört. Wir sehen es in Israel. Wir sehen es in anderen Ländern, wie Gott scharenweise Menschen zu sich ruft. Wir sehen es im Norden von Europa, wie Kirchen überschwemmt werden. Von Leuten, die keine Ahnung haben, was Kirche ist. Wir sehen es in Thailand, in den Philippinen, wie Tausende, Zehntausende zu Jesus kommen. Wir sehen es an gewissen Stellen in Afrika, in Lateinamerika. Wir sehen es, wie Gott Wunder tut, wie er sein Volk bereit macht. Und wir erwarten, dass das auch hier geschieht. Und wir beten dafür und wir wollen einander ermutigen, dass wir das auch den Menschen sagen, wie Jesus ein Wunder, was Jesus für ein wunderbarer Herr und Retter und Erlöser ist. Er will nicht, genau, Amen, ja. Er will nicht, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht. Aber er muss zusehen, wie die Menschen ihn ablehnen. Spürst du seinen Schmerz? Spürst du dieses Herzensverlangen Jesu? In den 80er Jahren gab es ein Büchlein, das hatte diesen Buchtitel Glühende Retterliebe. Wer kennt das noch? Glühende Retterliebe. Das ist das, was wir brauchen. Dass Menschen nicht in diesen Ort der Qualen kommen, sondern dass wir sie hineinlieben können ins Reich des Lichts. Wenn du seine Hand, die für dich durchbohrt wurde, noch nicht ergriffen hast, tue es heute. Und wenn du sie ergriffen hast, dann lass dich stärken durch diese Verbindung und strecke deine Hand zu anderen aus, die Jesus noch nicht kennen, damit sie nicht an diesen Ort der Qualen kommen, wo der reiche Mann immer noch ist, sondern mit Lazarus und all den Heiligen zu Jesus in den Himmel, wo einfach nur Perfektion ist. Und wenn du mit Jesus im Reinen bist, darfst du wissen, das ist der Ort, wo auch du hingehen wirst. Und alle, versprochen, alle deine Probleme werden mit einem Augenblick gelöst sein. Halleluja. Halleluja. Es ist einer unserer größten Liebesbeweise für Jesus, wenn wir Menschen zu ihm bringen, damit sie nicht in den Hades kommen. Wenn wir anderen erzählen, wie wunderbar Jesus ist. Diese Menschen werden bei der Preisverleihung deine Krone und deine Ehre sein vor Gott. Wir kommen ja auch vor ein Gericht, aber dieses Gericht ist nicht, um dir zu sagen, hey, also da warst du nicht gut genug, sorry, du musst gehen, sondern dieses Gericht wird entscheiden, wie hoch deine Belohnung ist. Eine Preisverleihung. Ich weiß nicht, im Vergleich zu anderen, also was ich da erwarten kann, aber wenn wir Menschen zu Jesus bringen, die sind Teil unserer Krone. Das ist kostbar in seinen Augen. Jeder Mensch ist absolut kostbar. Jede Seele ist kostbar. Und wir wollen uns aufmachen und uns des Evangeliums nicht schämen. Damit diese kostbaren Menschen Jesus kennenlernen können und auch in den Himmel kommen. Dies ist eine ernste Sache. Eigentlich geht es für Christen hauptsächlich darum, Jesus lieben, andere lieben, damit sie in den Himmel kommen. Selber auf dem Weg bleiben und andere auf den Weg bringen. Lass uns das tun. Ja, beten wir miteinander. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese wunderbare Zusage der Schrift, dass wir an diesem Ort sein werden, wo auch du bist. In Ewigkeit bei dir. Halleluja. Kein Schmerz, kein Leid, keine Krankheit, keine Not, kein Streit, nichts dergleichen mehr, sondern einfach Perfektion, Herrlichkeit, Licht, Freude, Frieden, alles Gute. Halleluja, das hast du uns versprochen, wenn wir nur an dich glauben, dir nachfolgen, deinen Namen anrufen. So klar ist das ein Geschenk von dir. Halleluja. Hilf uns, dass wir uns dass wir das erkennen können. Und wenn wir dementsprechend unser Leben ausrichten wollen, dann hilf uns, dass wir einsehen, dass wir uns damit nichts verdienen können, sondern dass du alles verdient hast. Wir wollen dir einfach Danke sagen damit. Und Jesus, hilf uns, damit wir deine Hände und Füße sein können. Du weißt, wo wir stehen, was unsere Möglichkeiten, unsere Ressourcen sind, unsere Fähigkeiten. Du siehst jeden von uns, aber du siehst unser Herz. Und ich bitte dich für uns alle, für mich, gib uns diese glühende Retterliebe in unser Herz hinein. Lass diese Gemeinde eine Gemeinde sein, die dafür betet, dass Menschen zum Glauben kommen und die bereit ist, auch Menschen anzusprechen und über deine Liebe zu erzählen. Dass es nicht um andere Dinge geht, sondern um dich allein, denn du bist das Zentrum. Und an dir, am Glauben an dir, entscheidet sich, wo Menschen hinkommen. Hilf uns, ihre Verlorenheit zu sehen und dein Herz für sie zu spüren, damit wir sie zu dir lieben können, damit wir für sie auf Knien beten können und sie zu dir beten dürfen, Herr, und dass du ihre Herzen erreichst. Wir bitten dich, Herr, für Menschen, die vielleicht jetzt in unseren Gedanken sind, die dich noch nicht kennen, unsere Familien, unsere Nachbarn, unsere Menschen um uns herum, in unserem Umfeld. Du kennst sie, wir bringen sie dir, wir bitten dich, offenbare du dich ihnen. Herr, lass sie spüren, wie sehr du sie liebst. Rufe sie, sprich sie an und zeig ihnen, dass sie umkehren müssen. Zeig ihnen, dass sie verloren gehen ohne dich und dass sie dich brauchen. Zeig ihnen deine Liebe, deine Gnade und rette sie. Rette ihre Seele, Herr Jesus, und mach ihren Geist neu. Und Herr, wo wir dir ein Werkzeug sein können, wollen wir dir zur Verfügung stehen. Hilf du uns dabei. Wir brauchen auch dafür deine Hilfe. Sei uns gnädig, Herr. Sei Schütz gnädig, sei dieser ganzen Region gnädig, sei den Menschen gnädig, die wir jetzt vor dich gebracht haben. Erbarme dich, Jesus. Ich danke dir, dass wir auch in allem einfach wissen dürfen, wir sind geborgen in deiner Hand und nichts und niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Halleluja, Halleluja, gepriesen sei dein Name, Jesus, über alle Namen. Amen.